Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts In Beziehung mit dir und deinem Körper. Mein Name ist Jacqueline und ich bin deine Gastgeberin. Ich freue mich, euch heute zu einem inspirierenden Gespräch über Körperakzeptanz und Selbstfürsorge einzuladen mit der lieben Daniela. Daniela und ich haben uns vor circa einem Jahr kennengelernt über die Mental Health Days. Das ist ein Verein, der an Schulen über mentale Gesundheit aufklärt. Daniela beschäftigt sich auch in freier Praxis mit mentaler Gesundheit und Ernährungsbildung. Und darüber wird sie uns heute was erzählen. Lasst uns loslegen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast In Beziehung mit dir und deinem Körper. Mein Name ist Jacqueline und ich bin deine Gastgeberin. Ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision und kämpfte jahrelang mit einer Essstörung, die ich heute besiegt habe und die mich zu einem bewussteren Umgang mit mir und meinem Körper gebracht hat. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf eine Reise zu mehr Selbstliebe und Körperakzeptanz. Ich öffne dir den Raum für tiefe Reflexion und du bekommst praktische Übungen an die Hand, wie du es schaffst, achtsamer und liebevoller mit dir und deinem Körper umzugehen. Und jetzt geht's los in eine neue Folge. Hallo Daniela, es ist schön, dich heute hier zu haben. Erzähl mal ein bisschen was von dir und deiner Arbeit.
Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein bei dir. Ja, ich bin freiberuflich und arbeite ganz stark mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Bereich der mentalen Gesundheit und auch in der Ernährungsbildung. Und überschneidet sich ja unser Thema oder ist es sehr ident. Und ein Herzensthema, das ich auch immer wieder bei dir sehe, aber auch bei mir einen großen Stellenwert hat, ist eben diese Wertschätzung. Beziehung zu Menschen zu haben, zu sich selbst aber auch, und das geht immer mit dem Essen einher. Ja, also das kann ich und sehe ich immer wieder, dass das Essen einen großen Stellenwert hat und diese Körperakzeptanz und die damit verbundenen Emotionen die Menschen einfach beschäftigt.
Ja, das klingt echt interessant. Wir werden dann später auch noch einmal immer wieder auf deine Arbeit und was du tust und wie du Menschen begleitest zurückkommen. Aber zuallererst möchte ich dir noch die Frage stellen, die jeder meiner Interviewpartnerinnen bekommt, nämlich: Wie lebst du deine Beziehung mit dir und deinem Körper?
Ja, heute, also das kann ich sagen, sehr respektvoll und achtsam. Und ich versuche so ein bisschen dieses innere Zuhören zu leben, ja. Früher, muss ich sagen, habe ich meinen Körper vielleicht eher als Projekt gesehen. Den will man vielleicht formen, kontrollieren oder auch verbessern. Ja, da standen andere Ziele dahinter und hatte vielleicht auch so ein bisschen mehr Strenge mit mir. Also wie ich eine junge Frau war. So alt bin ich ja noch gar nicht, aber so jetzt in Mitte meines Lebens verliere ich so ein bisschen die Strenge zu mir, und das finde ich mir gegenüber sehr schön und fein. Und diese Veränderungen habe ich einfach auch durch dieses intuitive Essen einfach gelernt. Ja, es sind ja auch wirklich Werkzeuge, die man da auch anwenden darf, und begleiten mich einfach in der mentalen Gesundheit bei mir selber, aber auch bei meinen Teilnehmerinnen in unterschiedlichen Kursen, die ich anbiete, oder in Workshops oder auch in Schulen. Das fängt ja schon bei ganz jungen Kindern an. Ja. Und die Beziehung zu mir selbst, mir ganz wichtig, dass die für mich ist und nicht gegen mich gerichtet. Ja. Und das ist so ein, ja, vielleicht ein Schritt in meiner Biografie, der mir total wichtig und schön ist. Und wenn ich jetzt Signale bei mir erkenne, dass ich die auch wirklich ernst nehme. Also diese Beziehungsebene zu mir selbst zu leben, ist ein Prozess, der kommt. Bei mir war es so, dass er nicht von heute auf morgen kommt. Und ich glaube, da kann ich für viele sprechen. Das darf entstehen, ja.
Ja, ich höre auch ganz viel Vertrauen raus. Das sind so, wenn ich so höre, die innere Stimme also zuzuhören, für mich selbst zu sorgen, sage ich auch immer wieder, dem Körper vertrauen und spüren zu lernen. Weil wenn wir den Körper spüren, wir verlernen das ja oft, dieses Spüren, was braucht mein Körper? Von dem her finde ich ganz, ganz schön, was du da jetzt gerade gesagt hast, ja. Und kann das ganz gut, so wie du sagst, auch mit meiner Arbeit und meinen Werten eigentlich gut verknüpfen, ja. Und jeder hat halt seine Sprache. Das ist auch, darf ja auch so sein und das ist schön. Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Wir haben uns ja bei den Mental Health Days vor einem Jahr circa kennengelernt. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, dich so intensiv auch mit mentaler Gesundheit dich zu beschäftigen?
Ja, schon ganz früh, denn meine Ursprungsausbildung ist im pädagogischen Bereich und ich habe ganz viele Jahre in einer Volksschule gearbeitet als Pädagogin und dann auch als pädagogische Leitung der Nachmittagsbetreuung. Und ja, da habe ich einfach so die alltäglichen Sorgen und zwischenmenschlichen Probleme beobachten können. Ja, und das ist schon so immer so eine Sache bei mir gewesen, dass ich immer durch Beobachtungen Menschen einfach oder dabei habe ich erkannt, wie dringend es notwendig ist, diese mentale Gesundheit auch in den Fokus zu nehmen. Und da habe ich gesehen, zum Beispiel jetzt speziell in Sachen Ess- und Ernährungsverhalten, das ist immer ein Thema, ja, und ob bei Kindern, bei Eltern oder auch beim pädagogischen Team, ja, also es begegnet mir immer wieder und die damit verbundenen mentalen Herausforderungen, sage ich einmal, ja, gehe ich damit um, wie streng bin ich mit mir selber, die Erwartungen der Eltern an die Kinder, aber auch an die Pädagogen, ja, und da habe ich einfach gemerkt, Ernährung und Psyche ganz eng miteinander verbunden, ja. Also da braucht es ganz viel Unterstützung und das ist dann auch in diesem Prozess dann herausgekommen, dass mir das einfach so wichtig ist, die beiden Dinge auch gut zu verknüpfen, und Möglichkeiten und Räume zu schaffen, das ernst zu nehmen, ja.
Also das hört sich für mich jetzt so an, wie dass die mentale Gesundheit und die Ernährungsbildung so circa zur gleichen Zeit in dein Leben getreten sind. Was hat sich bei dem Thema Ernährungsbildung besonders berührt oder vielleicht auch fasziniert? Kannst du dich da noch erinnern?
Ja, dass wir ganz stark im Bewerten sind in diesem Thema, was ist gesund, was ist ungesund. Ja, ich habe auch meine Masterthese dazu geschrieben, Ernährungskommunikation, also salutogene Ernährungskommunikation, also gesundheitsförderliche. Brauchen wir überhaupt diese Begrifflichkeiten gesund und ungesund? Ja, wer sagt, ob dieses Lebensmittel gesund oder ungesund ist? Und das ist aber etwas, was so in unserer Gesellschaft so schnell einfach geäußert und ausgedrückt wird, weil es einfach einfacher zuzuordnen ist, ja. Und das gibt dann wiederum Sicherheit, ja. Dann habe ich genau einen Plan, das ist gesund, das esse ich. Nur wir sind ja viel, viel mehr, ja. Wir brauchen ja viel, viel mehr. Wir müssen ja auch intuitiv reinschauen, tut mir dieses Lebensmittel oder diese Nahrung gut oder auch nicht gut. Und wenn wir nur kategorisieren, dann wird's ziemlich eng werden. Und das spüren auch schon Kinder ganz früh. Und das war so meine große Intention, da ein bisschen mehr Wissen auf einer Seite zu vermitteln, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Angst zu nehmen. Weil da habe ich ganz viel Angst auch bei Eltern gespürt, ja. Mache ich alles richtig? Tut das meinem Kind gut? Man muss ja gesund kochen, um sein Kind gut durch die Pubertät zu bringen. Also da war so viel spürbar und ja, konnte ich eigentlich beobachten in der Zeit und darum ist mir Ernährungsbildung, auch wenn es so ein bisschen trocken klingt, ja, aber extrem wichtig.
Das kann ich ganz, ganz gut nachvollziehen, weil ich meine, ich habe ganz lang auch selber eine Essstörung gehabt und schon auch mit dem Thema Schwangerschaft sind da wieder Glaubenssätze mir aufgekommen mit den Kindern. Ich möchte ja meine Kinder gesund erziehen und jetzt auch, meine Kinder gehen in die Volksschule, dieses alle 2 Wochen haben wir gesunde Jause. Was bedeutet gesunde Jause? Es beschäftigt alle und es ist auch so ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, damit die anderen eh sehen, dass ich eine gesunde Jause bringe und keine ungesunde, weil was ist, wenn der dann wieder Muffins bringt? Oder es ist immer Thema und ich glaube, dass hinter diesen Themen, dass es so oft vor der Schule besprochen wird, eine große Unsicherheit und natürlich jede und jeder hat sein eigenes Thema noch einmal dahinter stehen. Heutzutage kann ich mich da schon gut abgrenzen und kann es ganz gut, aber ich finde das ganz spannend, was ich da jetzt gehört habe mit dem Bewerten, und braucht es gewisse Ausdrücke überhaupt, weil was ist gesund? Darüber kann man nicht nur eine Masterarbeit schreiben, sondern ganz, ganz viele.
Absolut. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, aber das ist ein sehr sensibles Thema, und eben auch da kommt wieder die mentale Gesundheit und die Psyche ins Spiel, Unsicherheiten und Angst. Und die abzuholen, da sehe ich mich eigentlich darin, dass ich sage, okay, da kann ich Eltern, aber auch Pädagogen dabei unterstützen. Ja, auch die haben ja auch ihre eigenen Prägungen und Glaubenssätze. Ja, und da zu sensibilisieren und hinzuführen, das wollen wir ganz, oder will ich ganz praktisch auch machen. Ja, und das ist ein wichtiges Thema. Ich kann ganz ein konkretes Beispiel auch gerne bringen. Man sagt immer, mit dem Essen spielt man nicht. Kennt man wahrscheinlich ganz gut. Und ich sage gerne auch wir, weil ich das auch mit meiner Geschäftspartnerin gemeinsam mache, mit der Kathi, die Ernährungswissenschaftlerin ist und wir dadurch ein sehr gutes Package anbieten können. Wir sind der Meinung, ja, man darf mit dem Essen auch spielen, experimentieren. Kochen ist experimentieren. In eine Karotte nicht nur reinzubeißen, sondern auch mit den Zähnen daran zu schaben, ja, oder sie knacken zu lassen und den Hörsinn damit zu schärfen und zu aktivieren. Die Karotte, mit der Karotte mal zu trommeln. All diese Dinge machen Kinder offen für Lebensmittel, ja, und ihnen viel mehr Raum und Zeit dafür zu geben, auch damit zu experimentieren. Man weiß aus der Wissenschaft, dass man muss mal 15 bis 17 Mal Kontakt haben mit einem Lebensmittel, dass man überhaupt mal bereit ist, es zu kosten. Ja? Und das finde ich ganz spannend. Das heißt, selbst wir haben da bei Workshops Kinder dabei, die greifen mal nur die Karotte an und fühlen dann mal, ist sie kalt, ist sie hart, wie ist die Oberfläche beschaffen, und die kosten noch gar nicht. Ja? Die haben sie mal nur angegriffen und beim nächsten Mal beißen sie vielleicht mal rein und spucken sie sogar aus. Ja, das darf alles sein. Ja, wir verlangen immer sofort, dass vermeintlich gesundes Essen sofort gegessen werden muss. Nein, man darf auch experimentieren und ausprobieren. Wie schmeckt mir das? Und wir Erwachsene, ja, brauchen das genauso. Also das ist nicht nur bei Kindern so.
Also Leichtigkeit reinbringen, ja, würde ich jetzt ein bisschen zusammenfassen. So, ja, alles darf und nichts, ja, muss, und so dieses, ja, Erlaubnisse geben und ja, finde ich toll, dieses Experimentieren, dass du dieses Beispiel jetzt gebracht hast, kenne ich ganz gern auch, oder die Kinder, gerade wenn sie anfangen zum Essen, das Essen ja berühren, da geht es ja noch gar nicht mit Löffel essen, und ihnen da das auch eben die Konsistenz, wir Erwachsenen, wir essen ja schon ein Leben lang, wir wissen ja schon, wie sich das anfühlt, und denken uns, ja, man isst halt in unserer Gesellschaft mit Messer, Gabel, Löffel. Und da gibt's ja auch, tun sich manche schwer, dass im Restaurant dann das Kind muss ja auch damit essen, darf ja nicht, mit den gesellschaftlichen Normen und was da ja auch auf uns einprasselt und in uns auslöst.
Absolut, ja. Also das ist ganz eng damit verbunden.
Welche Beobachtungen machst du häufig in deiner Arbeit, wenn es um emotionales Essen geht?
Das ist ganz stark mit Essen verknüpft, ja. Emotionen und Essen. Man muss sich nur vorstellen, jeder Geburtstag wird zelebriert und assoziiert sofort Süßes, ja. Also es muss eine Geburtstagstorte sein oder ein Eis sein. Und süß, wissen wir, ist das Urvertrauen. Das gibt mir Sicherheit. Das ist ja auch was Schönes und Gutes und das darf ja auch sein. Aber wir verbinden meistens mit positiven Gefühlen, ja, oder zum Beispiel den Duft, wenn die Oma die Buchteln gebacken hat, das habe ich auch noch so in meiner Kindheitsnase, sage ich einmal, das ist auch ganz stark mit Emotionen, dieses Wohlfühlen und Gemütlichkeit, Vertrauen auch zu haben, das erinnert uns total. Es kann auch im Negativen sein, wenn man zum Beispiel viele Verbote bekommt, ja, als Kind viele Verbote bekommen hat oder vielleicht sogar Entzug, ja, du darfst kein Abendessen mehr haben, weil dein Verhalten heute nicht in Ordnung war, gab es immer wieder. Also diese Emotionen sind ganz stark geprägt worden, vielleicht in der Kindheit, Glaubenssätze, Prägungen, und die machen was mit uns. Ja, das wissen gerade wir, wenn wir mit Erwachsenen arbeiten, da kommen oft wirklich diese Themen hoch und es ist gar nicht so einfach, die auch wieder aufzulösen, aber es ist möglich.
Ja, und gerade in dem Hinblick finde ich auch, gibt es immer wieder ja ganz viele Mythen und so, ich nenne es jetzt auch Fehlinformationen, die es einfach gibt zum Thema gesunde Ernährung. Eben, mir fällt jetzt zum Beispiel auch ein, nach 18 Uhr darf man nichts mehr essen. Also da gibt es ja ganz, ganz viel, was uns so die Medien und die Verlagswelt so übermittelt. Leider Gottes im Jahre 2025 immer noch so. In jeder Frauenzeitschrift findet man die nächstbeste Diät. Welche Mythen oder Fehlinformationen begegnen dir häufig, gerade so im Hinblick auch auf Essen oder mentale Gesundheit, oder was fällt dir da jetzt dazu ein in deiner Arbeit?
Ja, was ich schon erwähnt habe, und das ist der häufigste und der stärkste Mythos, gesund und ungesund, gut, böse, ja. Das macht so enormen Druck bei den Menschen, ja. Also, das erlebe ich immer, immer wieder, dass das so ein großes Thema ist, es zu kategorisieren und zu sagen, das ist ein gutes und das ist ein schlechtes Lebensmittel, und diese Erlaubnis gibt man sich dann gar nicht mehr. Und das ist wirklich fatal, finde ich, ja, weil dann der Genuss hinten ansteht, ja, das intuitive Essen damit blockiert wird, ja. Und ich glaube, das ist einer meiner wichtigsten Punkte, die ich da erwähnen möchte, ja, dieses gut, böse, gesund, ungesund.
Mhm. Ja, also wie gesagt, das ist auch so, diese Bewertungen und die Kategorisierung der Lebensmittel ist ja eigentlich bei jeder Diät das Thema, dass es da ja Verbote auch gibt, so wie du ja auch schon gesagt hast, dieses Verbote, Entzug, und dann will man natürlich davon ganz, ganz viel mehr haben, dann kommen die Heißhungergeschichten in die Richtung, also ja, das kenne ich in meiner Arbeit auch mit meinen Klientinnen. Wie arbeitest du mit Menschen, die merken, dass Essen bei ihnen eher zur Kompensation vor Stress oder anderen emotionalen Themen wird? Wie begleitest du sie?
Ja, also die wichtigste Botschaft, die ich da ihnen mitgeben, dass das niemand alleine schaffen muss. Ich glaube, da darf man sich Hilfe holen, so bei Expertinnen wie bei dir, oder ob das jetzt in einer Psychotherapie, im Coaching-Bereich ist, ganz egal. Ich glaube, das muss man nicht alleine schaffen, weil diese Blickwinkel von außen dazu schon beitragen können, sich da auch gut auf den Weg zu machen. Natürlich ist es oft sehr schambesetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, weil das ja lange Zeit auch so vorgelebt wurde oder ja geprägt wurde vom Elternhaus oder auch Freundeskreis, Schule, auch da, und sich rechtzeitig wirklich Unterstützung zu holen. Und was ich auch immer empfehle, so einmal am Tag so einen Check-in zu machen, nachzufragen. Wir fragen so oft andere nach, wie geht's dir? Aber herauszufinden, okay, das muss ja auch nicht immer was super Tiefgründiges sein, ja, aber ein Check-in zu machen, wie geht es mir? Und bin ich gerade hungrig, oder bin ich gerade müde, ja, bin ich durstig? Und das kann man nur in der Verbindung mit sich selbst herausfinden, um zu schauen, okay, was brauche ich gerade? Und das ist ganz stark mit dem Essverhalten verknüpft, ja, und das empfehle ich auch immer. Das sind so zwei kleine Schritte, zu sagen, okay, ich hole mir Hilfe von außen, aber auch so diesen Check-in, da ist schon viel getan.
Also das innere Zuhören wieder, so ein bisschen zu schauen, genau, wie geht's mir, nicht immer im Außen zu sein, sondern so auch achtsam mit sich zu sein, Selbstfürsorge kommt ja da auch so ein bisschen rein. Aber es spielen ja auch ganz viele alte Muster und Glaubenssätze bei dem Thema mit, bei Essentscheidungen oder generell bei dem Thema, was ist gesundes Essen? Wie würdest du sagen, lassen sich die gut auflösen?
Ja, die wirken ja unbewusst in uns, ja, und das ist ja oft gar nicht so greifbar und spürbar für viele. Und die sind, ich glaube, den Anspruch darf man nicht haben, dass die sofort auflösbar sind. Ja, das ist wie so oft im Leben so ein Prozess. Und der erste Schritt meiner Meinung nach wäre schon mal das Wahrnehmen. Da ist schon viel getan. Das kann man wieder so in der Verbindung und in der Achtsamkeit mit sich selber machen. Und dann den nächsten Schritt, das zu hinterfragen. Woher kommt das? Was brauche ich dafür? Und wie kann ich auch neue positive Glaubenssätze implementieren und auch entwickeln? Ich darf genießen, zum Beispiel. So wie du vorher gesagt hast, der Teller muss leer sein oder es muss alles aufgegessen werden. Ich darf auch genießen, ja, und ich darf auch was übrig lassen. Finde ich ganz schön und gut. Und dem Körper da auch ein Stück weit neu zu vertrauen und gemeinsam den Weg zu gehen. Und ja, das Ziel dabei ist einfach, selbstbestimmt zu sein, ja, im Essen. Und das wird dann irgendwann wirklich automatisiert. Das ist eine Übungssache. Das sage ich immer, das ist so wie Muskel zu trainieren, kann man auch das trainieren. Und das entspannt dann viele Menschen, ja.
Ich würde das gerne hervorheben mit dem, es ist ein Prozess und nicht mit einmal getan, weil das ist das, was mir auch oft in der Praxis passiert oder was ich oft von meinen Klientinnen eben höre, dieses, da komme ich jetzt einmal und dann reden wir über die Glaubenssätze und dann ist das erledigt und ich bin frei von meiner Essstörung oder von meinem Leidensdruck in Bezug auf Essen. Das ist es ja nicht. Ich gehe meinen Weg noch immer, weil es passiert, ja, das Leben passiert. Und deswegen, es gibt kein Fertig. Das war so, glaube ich, mein größtes Learning, sowohl in Bezug aus raus aus meiner Essstörung, aber auch rein in meine Ausbildung zur Psychotherapeutin, zu sagen, auch Persönlichkeitsentwicklung ist nicht fertig. Es ist alles ein Prozess, wir leben und der Prozess geht definitiv jetzt einmal bis zu unserem Tode. Und auch, ich habe es hin und wieder ja schon auch in den letzten Wochen auch mal erwähnt, jetzt kommt auch auf mich das Thema Perimenopause zu. Und auch hier gibt es dann wieder Themen, wo ich sage, okay, inwiefern ist da intuitives Essen für mich gut möglich? Welche Glaubenssätze tauchen da jetzt auf in Bezug aufs Älterwerden? Was verbinde ich mit Älterwerden? Eher negative oder positive? Also deswegen auch da den Druck rauszunehmen, weil gerade ja in Bezug auf Diäten und Körper geht es ja oft auch, oder sind das so diese Worte, du bist nicht diszipliniert genug und jetzt schaffst es nicht, jetzt gehst einmal vielleicht wohin und dir hilft das nicht, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft. Und da gerade auch den Frauen den Druck rauszunehmen, zu sagen, also wenn es nach einem Mal funktioniert, dann passt irgendwas nicht. Also eher das Umgekehrte, würde ich sagen, sondern zu sagen, eben dieses Bewusstsein, es kommt, es ist ein Prozess und es wird leichter.
Ja, und was ganz entlastet ist, jeder Schritt zählt. Wir brauchen nicht im Leistungsgedanken denken. Jeder Schritt, der mir gut tut, begleitet mich auf diesen Prozess dorthin, bei mir zu sein. Ich glaube, das ist ja generell das Ziel und das kann nicht von heute auf morgen, so wie du sagst, passieren, sondern da darf man auch geduldig sein und nicht so streng mit sich selbst sein, ja. Und diese berühmten Minischritte, die zu gehen, bringen mich auch dorthin, wo ich vielleicht auch sein möchte, nämlich bei mir.
Mhm. Jetzt hast du uns vorher schon die Selbst-Check-In-Übung auch mitgegeben, die ich sehr toll finde. Was hilft dir sonst persönlich, wenn du das Gefühl hast, dich von dir selbst und deinem Körper zu entfernen? Gibt es da noch irgendwas, was du mit uns teilen möchtest?
Ja, die Bewegung. Also ich nenne es bewusst nicht Sport, sondern Bewegung, weil, wie ich schon gesagt habe, für mich zählt jeder Schritt und mittlerweile, und das ist wirklich so, ganz, ganz, ganz ehrlich, das war nicht immer so. Jetzt brauche ich die Bewegung auch, um genau diese Verbindung auch zu meinem Körper herzustellen. Und das kann einmal ein Spaziergang sein, das kann aber auch, was jetzt gerade bei mir im Thema ist, in den Wechseljahren, Krafttraining sein. Und dieses Thema, sich stark zu fühlen, das habe ich neu entdeckt für mich und das kann ich sehr gut mit meinen kleinen Hanteln, ja, da habe ich ganz mit wenig begonnen, ja, mir Kraft anzueignen. Und das ist ganz was Schönes und da geht es gar nicht darum, um so und so auszusehen, sondern da geht es darum, um eine innere Haltung, das zu verinnerlichen. Und da habe ich wirklich jetzt entdeckt und den Sommer auch dafür genutzt, meine Routinen zu festigen, ja, weil das braucht auch seine Zeit, das geht auch nicht von heute auf morgen. Da habe ich Step by Step begonnen, ein bisschen mehr Fokus auf Krafttraining zu richten, weil man weiß einfach, je älter man wird, desto weniger Muskeln hat man und die wieder aufzubauen, das ist möglich und wertvoll. Und da habe ich gerade so für mich auch die Mikroschritte gemacht. Und es gibt aber Tage, da freut es mich überhaupt nicht und die erlaube ich mir. Ich erlaube mir generell viel mehr. Das ist okay, aber ich finde wieder dann zurück, weil ich einfach weiß, Es tut mir gut. Und ein weiterer Punkt ist, ja, so ein bisschen auch Ruhe für mich zu haben, ja. Und da bin ich gern für mich ganz alleine. Und da ziehe ich mal was Bequemes an und knotze einfach nur auf der Couch herum. Und das ist einfach herrlich, ja. Da kann ich auch Kraft auftanken. Und ja, ich glaube, das geht vielen so.
Ja, also bei mir war es ja auch so, ich habe jahrelang kaum Sport gemacht oder gar keinen Sport. Damals war es noch Sport für mich, um es eben von dem Essen zu entkoppeln, weil damals habe ich ja Sport gemacht, um Essen zu verbrennen. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiger Prozess, einmal keinen Sport zu machen. Und heute sage ich auch, ich mache Bewegung und ich lerne wieder neue Bewegungen kennen, Dinge, die ich mich früher vielleicht auch nicht mehr so getraut hätte. Ich mache jetzt eh schon wieder über ein Jahr einen Tanzkurs. Zum Reiten würde ich irgendwie gerne anfangen. Da habe ich scheinbar noch, da brauche ich noch was, dass ich mich das traue. Aber auch zu sagen, vielleicht auch Jahreszeiten bedingt oder auch jetzt mache ich mal eine Zeit lang das, dann probiere ich wieder was Neues aus, zu sagen, Bewegung, die Spaß macht. Und die fühlt sich dann nämlich gut an, weil, so wie du sagst, ich finde auch, mir geht es nicht mehr ums Aussehen, sondern ums Fühlen. Und ich fühle mich einfach so toll, wenn ich Bewegung mache, die mir Spaß macht. Und manchmal, wenn es ganz stressig wird, und da gibt es ja diesen tollen Spruch in verschiedenen Zeitangaben, wenn du keine Zeit hast zum Spazierengehen für 20 Minuten, dann geh 40 Minuten so in der Art. Und das probiere ich manchmal auch, wenn ich merke, dass der Kopf voll wird und ich das Gefühl habe oder so dieser Gedanke auftaucht, ich habe schon wieder keine Zeit für mich, dass ich sage, stopp, das ist der alte Satz. Und jetzt kommt der neue Satz. Ich nehme mir heute die Zeit, überlege, in welcher Form ist es möglich, vielleicht manchmal auch in Absprache mit anderen Personen, wegen der Kinderbetreuung oder wie auch immer, zu sagen, ich brauche die Bewegung, um aufzutanken, um Energie zu haben, um mich zu erden. Und auf der anderen Seite, was ich auch, die Ruhe, da fällt mir ein, ich mache das irrsinnig gern, manchmal so eine Tiefenentspannung, so eine geführte. Also ich bin so der Mensch auch beim Thema Meditationen oder Yoga, was ich auch hin und wieder gern mag. Brauche gar nicht so dieses kräftigende, schnelle Yoga. Ich mache gern das Yin-Yoga, das Ruhige, so tiefe Entspannungen. Also mag das wirklich ganz gern. Und das geht dann auch, da gibt es auch 10-Minuten-Sequenzen einfach. Also Zeit ist die, die man sich nimmt. Aber ich kenne den Satz, ich hatte früher auch für nie was Zeit.
Ganz richtig. Da darf ich vielleicht ganz kurz noch einhaken und was ergänzen, was vielleicht auch entspannend sein kann. So eine Achtsamkeitsübung. Und das ist nicht einmal ein Satz, sondern es sind drei Wörter. Ich jetzt hier. Einfach, wenn ich esse, esse ich. Ja. Wenn ich faul bin, bin ich faul, ja. Ich jetzt hier entschleunigt ganz viel und bereitet gerade Frauen so ein Tool, dass man nicht viel Zeit dafür braucht, für Entspannung und für Achtsamkeit, sondern ganz schnell ich jetzt hier. Ich gehe in der Früh raus mit meinem Kaffee auf die Terrasse. Ich jetzt hier und bin achtsam mit mir. Frag mich noch, wie geht's mir? Und der Tag kann starten und das braucht nicht viel. Das ergänzend mit Yoga oder Meditationen oder was auch immer. Und da darf jeder so individuell herausfinden, was ihm taugt und was ihm nicht taugt. Ja, wir müssen nicht alle dasselbe machen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das so mitnehmen in unseren Alltag. Ja.
Ja, und dass es manchmal auch vielleicht frustrierend ist, die Bewegung zu finden, die Spaß macht. Also ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo es mich richtig ein bisschen, ja, erzart hat, so, das kann doch nicht sein und allen geht so leicht. Und dann fällt mir wieder ein, dieses Ich jetzt hier, was du da so schön sagst, zu sagen, es als Forschung zu sehen, zu sagen, okay, wenn es sich gerade anstrengend anfühlt, dann ist es vielleicht jetzt gerade auch nicht dran oder dann ist es jetzt vielleicht nicht notwendig oder in irgendeiner Form oder in anderen Zeiteinheiten dann vielleicht. Also sich da auch gerade, da denke ich schon an Doppelbelastungen einfach, die wir Frauen oft haben,
Absolut.
sowohl Mütter wie auch Nichtmütter. Es ist oft generell ein Frauenthema, finde ich, oder ist meine Erfahrung, zu sagen, wie gehe ich dann damit um?
Absolut, und das ist so unterschiedlich und divers und da gibt es kein Drüberlegen etwas, so musst du es machen oder was. Und ich glaube, ich denke mir, da steht das Wollen vor dem Sollen. Alles, was wir sollen, bleiben wir nicht dran. Ja, wissen wir schon bei Kindern, ja, wenn das nicht intrinsisch, also von innen herauskommt, es soll ein Wollen werden und es muss aber auch nicht immer sein. Es kann. aber es muss nicht sein. Und das entschärft so vieles, ja. Dieser Perfektionismus, dieses Getriebene, weil, wie du sagst, Frauen, finde ich, sind eh doppelt, dreifach, vierfach belastet. Und dann bin ich nicht diejenige, die dann erklärt, na, mach das einfach so, ja. Das ist nicht so. So, das passt nicht. Jede Frau darf herausfinden, welchen Weg sie gehen kann, was ihr gut tut. Ja, wir können nur begleiten.
Was möchtest du generell Frauen heute noch mitgeben, die sich nach mehr Leichtigkeit, Verbindung und auch Vertrauen in Bezug auf Essen und ihren Körper sehnen?
Ja, also das habe ich schon, glaube ich, einmal erwähnt in unserem Gespräch, aber dieses nicht so streng sein. Ja, also das liegt mir wirklich am Herzen, weil ich ertappe mich ja selber immer wieder dabei, komm, das wirst auch noch jetzt hinkriegen an dem Tag und dann ist erledigt. Nein, ich darf auch einmal Pause machen. Ich darf auch einmal auf mich und meinen Körper hören, was brauche ich gerade. Und diese Strenge, ja, woher auch sie immer kommt, das ist dann ein anderer Prozess. Aber wenn man sich dessen bewusst wird, dass diese Strenge einen mehr blockiert, als intuitiv dann das zu tun, was mir und meinem Körper gut tut. Ich glaube, das ist einfach einer der wichtigsten Botschaften. Jeder Mikroschritt zählt, habe ich auch schon gesagt, wiederhole ich mich sehr gerne, denn ich bin eine Verfechterin. Mikroschritte vor Perfektionismus. Ja, wer sagt, was perfekt ist? Und auch dann, dass die Jugendlichen machen das, und das habe ich mal von ihnen abgeschaut, die feiern sich für etwas und belohnen sich nicht. Wir in unserer Generation oder auch stark geprägt mit dem Essen, wir belohnen uns. Wir schaffen, schaffen, schaffen den ganzen Tag und am Abend sinken wir dann auf der Couch zusammen und sagen, jetzt habe ich mir das verdient und jetzt belohne ich mich sozusagen. Sich für die kleinen Mikroschritte zu feiern und sich selber auf die Schulter zu klopfen zwischendurch, und das darf schon einmal am Vormittag sein oder nach dem Aufstehen, wenn die Kinder außer Haus sind, geschafft, ja, die Außenbox ist voll und jetzt kann einmal mein Tag beginnen, sich dann auch ein bisschen dafür zu feiern, ja, und das nicht aufzuschieben, wo der Akku dann am Abend so leer ist. Natürlich neigen wir dann dazu, uns schnell dann vielleicht etwas zuzuführen, wo wir dann wiederum Schuldgefühle haben, warum habe ich das jetzt gegessen, wenn wir nicht intuitiv auf uns gehört haben. Vielleicht hätte ich am Vormittag schon ein paar Nüsse und einen Apfel gebraucht, aber da bin ich über mich drüber gegangen, weil ich mir keine Pause gegönnt habe. Ja? Also sich zwischendurch zu feiern, das möchte ich auch. Und der untereinander Austausch, den wir ja auch pflegen, Jacqueline, indem wir einfach nicht das Vergleichen, das möchte ich auch noch mitgeben, sondern das Miteinander. Wir haben so eine Power, wir Frauen, und diese Kraft mitzunehmen und zu sagen, wir vergleichen uns nicht, ja, weil jeder Körper, jede Biografie, alle sind so unterschiedlich, ja. Wir nützen die Kraft der Frauen, ja, in meinen Seminarenkursen spreche ich die Kraft der Gruppe, initiativ zu werden, sich was abzuschauen, nicht zu vergleichen, sondern Ideen mitzunehmen. Da möchte ich die Frauen abholen und sie dabei unterstützen, da gut hinzuschauen, ja.
Danke dir, Daniela. Also ich sehe schon, wir könnten da noch ganz, ganz lang drüber reden. Ich komme jetzt einmal zu meiner Abschlussfrage. Mhm. Wenn du deinem Körper heute noch eine Botschaft zur Bestärkung mitgeben dürftest, vielleicht ist es ein Satz, ein Wort, was würdest du ihm sagen?
Ich würde mich bedanken bei meinem Körper, ja, ich würde mich bedanken, dass er mich in Situationen oder täglich trägt, dass er mich auch spüren lässt, bin ich gerade schwach oder bin ich gerade stark, dafür würde ich mich bedanken, und ich sehe meinen Körper auch als Partner und nicht als Projekt, sondern als Partner, ja, der mich einfach unterstützt, durch mein buntes Leben zu gehen, ja, mit Höhen und auch Tiefen, die wir alle erleben.
Die Dankbarkeit, ja, ein schöner Abschluss, Daniela, Dankeschön. Ich möchte mich generell bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast für das tolle Interview und dass du jetzt Teil auch von In Beziehung mit dir und deinem Körper bist. ich freue mich noch auf gemeinsame Mental Health Days oder wie auch immer. Also ich denke, wir werden auf jeden Fall im Kontakt bleiben. Wie auch deine Kontaktdaten zu deinen Workshops und wie man dich kontaktieren kann, in die Shownotes unten hinschreiben. Meine Kontaktdaten sind auch wie immer in den Shownotes. Und ansonsten würde ich für heute sagen, du bist wertvoll und einzigartig, genauso wie du bist. In Beziehung mit dir und deinem Körper. Deine Jacqueline.